Kapitel 6. Falls mir ein Fehler unterlaufen ist, dann der, 4 Mitglieder derselben Familie zu töten. Im Nachhinein verstehe ich, wie auffällig das gewesen sein mag. Vielleicht hatte ich mich von meinen Gelüsten blenden lassen, aber zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass auch solch eine Tragödie nicht unbedingt Aufsehen erregen musste. Es kommt immer wieder vor, dass mehrere Angehörige desselben Haushaltes sterben. Die letzte Epidemie raffte in der Stadt ganze Familien hin. Aber vielleicht ist eine gewisse Nachlässigkeit unausweichlich, wenn die eigenen Taten so lange unbemerkt bleiben. Jahrelang hat schlichtweg niemand glauben wollen, dass eine Frau zu so etwas fähig sein könnte. Sie ist die gute Fee des Hauses, die sich um die Familie kümmert. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass ich ihre Lieben tötete, weil sie es sich nicht gestatteten. Denn wo würde es unsere Gesellschaft hinführen, wenn Frauen sich ihrer zugewiesenen Rolle widersetzten und sich ihrer vermeintlich sanften Natur entledigten? Aber man möge bitte nicht den Fehler machen, mich für gleichgültig, gefühllos oder liebesunfähig zu halten. Nein, ich bin keine Mutter, aber ich weiß, was es heißt, für ein Kind zu sorgen, denn schon viele wurden meiner Obhut anvertraut, zuletzt die kleine Eleanor. Ich verstand, dass sie in ihrer Zerbrechlichkeit, ihrer Verletzlichkeit umso kostbarer war. Ich verstand die Hoffnung, die sie für ihre Eltern verkörperte, die Essenz ihrer selbst, die sie in den Zügen der Kleinen wiedererkannten. Ich wusste genau, wie viel sie ihnen bedeutete. Wie sonst hätte ich ein solches Machtgefühl ableiten, solchen Stolz daraus ziehen können, als ich sie ihnen nahm? Niemand kennt den Wert eines Lebens, der nicht selbst eins beendet hat. Und nichts gleicht dem Auslöschen eines so jungen Lebens, eines Kindes, das die Ungeheuerlichkeit des Geschehens nicht begreifen kann, das nicht ahnt, was es alles verlieren wird. Die kleine Eleanor war mir ans Herz gewachsen. Wem wäre es anders ergangen? Sie war so ein Schatz. Ich habe immer noch den Schimmer ihrer Augen vor mir, ihre Lebhaftigkeit, die Freude, die ihre Neugierde und Verschmitztheit ihren Eltern bereitete. Sie war ein kluges Mädchen mit starkem Willen und ausgeprägtem Gespür. Auf ihre eigene ahnungslose Weise hat sie sich gegen mich gewehrt. Doch ihre Eltern wurden meine Verbündeten, nicht ihre, als sie die Kleine drängten, mir zu gehorchen. »Du musst deine Medizin nehmen«, beharrten sie. »Die mag ich nicht«, widersprach Eleanor dann, »und Mary auch nicht. Sie will nur helfen, dass es dir wieder besser geht.« Aber das wollte ich nicht. Für mich ist das Leid anderer wie ein guter Wein. Und das bedeutet nicht allein, dass ich es genieße. Ich koste seine vielfältigen Aromen und Texturen, die dezenten Noten, die eine Sorte von der anderen unterscheiden. Der Kummer ihrer Eltern bot ein mächtiges Schauspiel, als Eleanor starb. Möglicherweise wäre es ihnen unerträglich gewesen, vielleicht könnte man gar sagen, dass es eine Gnade meinerseits war, ihrem Leid bald ein Ende zu setzen. Ich tötete ihre Mutter und bald darauf ihren Vater. Als letzte tötete ich die Matriarchin des Hauses, Eleanors Großmutter. Ich wollte sie die Verheerung sehen lassen, bevor auch sie dahin gerafft wurde. Sie musste leiden. Menschen wie sie kannte ich schon. Doch alles zu seiner Zeit. Ich fürchte niemandes Urteil. Möglicherweise wünschen sie, mich zu verstehen, und das ist ganz in meinem Sinne. Aber dazu müssen sie zunächst wissen, dass sie überhaupt nichts verstehen werden, wenn sie mich für ein Scheusal, für eine Bestie halten. Zweifellos haben sie Gemälde der Hölle gesehen und sind vor den geifernden Fratzen der Dämonen erschrocken, welche die Verdammten quälen. Doch wie viel furchterregender ist die Erkenntnis, dass ein wahrer Dämon ein freundliches Gesicht hat. Schaue ich mir solche Gemälde an, sehe ich nur Personifikationen von Bosheit und Grausamkeit, als stünden sie für sich selbst. Doch verschweigen sie stets, woher solche Bosheit und Grausamkeit kommen. Denn eines weiß ich, jeder wahre Dämon war einst ein Kind, das Furcht und Leid erlebt hat. Jeder wahre Dämon hat die Grausamkeit und Bosheit von einem anderen lernen müssen.
Kapitel 7. Raven hörte nichts als das Ticken der Uhr, während er in Dr. Simpsons Büro auf dem Sessel am Feuer saß und sich auf unbehagliche Weise einsam fühlte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass das Haus früher je so still gewesen wäre. Es schien ihm leer, nicht bloß der vertrauten Menschen beraubt, sondern auch so viel anderem. Nichts war mehr, wie er es sich vorgestellt hatte, aber sein Gefühl der Isolation beruhte nicht allein auf der Abwesenheit der Familie. Sarah war verheiratet. Die Worte des Hausmädchens hallten ihm immerfort im Kopf wieder. »Sie ist nicht mehr Miss Fisher, Sir, sie ist jetzt Mrs. Banks.« Er hatte sie sofort verstanden, und doch war ihm das Gesagte unbegreiflich. Jarvis hatte ihn zu seinem neuen Zimmer geführt und ihm geholfen, seinen Koffer die Treppe hinaufzuwuchten. Der Butler hatte angemerkt, Raven sehe nun weniger wie ein Haderlump aus als bei seinem ersten Besuch in diesem Hause. Das war nun nicht gerade ein großzügiges Kompliment, aber ein wärmeres Willkommen hatte es nicht gegeben. Ravens neues Zimmer war größer und vornehmer als das alte, in dem er als Famulus gewohnt hatte. Und doch sehnte er sich auch nach dessen Vertrautheit, aber womöglich wünschte er sich nur, alles wäre wie früher. Raven hatte seine Sachen ausgepackt, um sich die Zeit zu vertreiben, wobei er jedes Mal innehielt, wenn er die Haustür hörte, um nach Dr. Simpsons schallender Stimme zu horchen. Bisher war aber nichts geschehen. Das Fenster bot einen Blick auf die Queen Street Gardens und er spähte jedes Mal hinaus, wenn er Hufgetrappel hörte, weil er hoffte, den Brougham des Professors zu sehen. Schließlich war er nach unten gegangen und hatte Jarvis gefragt, wann denn mit dem Professor zu rechnen sei. »Jeden Augenblick«, versicherte ihm der Butler und führte ihn in Dr. Simpsons Büro. Raven erkannte den Ton wieder. Es war derselbe, dessen Jarvis sich auch bei ungeduldigen Patienten und anderen Besuchern bediente. Jeden Augenblick wurde zu beinahe einer Stunde und Raven war vom ewigen Ticken der Uhr schon schläfrig geworden, als ihn das Rumpeln einer haltenden Kutsche aufschrecken ließ. Er stand auf, als er die Haustür hörte, und Augenblicke später rauschte auch schon Dr. Simpson herein und erfüllte das Haus augenblicklich mit seiner Gegenwart. »Will Raven, welche Freude, Sie wiederzusehen. Und just zur rechten Zeit. Wir haben eine interessante Patientin zu behandeln, eine junge Frau mit bedenklicher Bauchauftreibung.« Raven lächelte vor Erleichterung, dass sich manches offensichtlich nicht geändert hatte. Er musste an seinen ersten Tag in der Queen Street denken, als man ihm nicht einmal eine Tasse Tee angeboten hatte, bevor er mit dem Professor in die Kutsche springen und zu einem dringenden Entbindungsfall hatte fahren müssen. Dr. Simpson sah immer noch so aus, wie Raven ihn in Erinnerung hatte. Er hatte vielleicht etwas mehr Grau im Haar, war um die Mitte etwas voller geworden, aber ansonsten unverändert. Mit derselben fortdauernden Dringlichkeit, unaufhörlich in Bewegung. »Wie geht es Ihnen? Wie geht es Henry?« Ravens Gedanken überfielen ihn plötzlich mit Bildern von Blut an seinen Händen und roten Rinnsalen entlang seiner Messerklinge. Zunächst sah er Henrys Bein, das er hatte aufschneiden müssen, um die von dem maskierten Angreifer abgefeuerte Kugel entfernen zu können, aber dann erschien ihm das verstörendere Bild des anderen Schnittes, den er eine knappe Stunde vorher gesetzt hatte. Er hatte Gabriella nicht belogen. Er war den Männern in die Gasse nachgelaufen, weil er sie für Feiglinge hielt, die ihr Heil in der Flucht suchten, wenn sie sich mit einem echten Kampf konfrontiert sahen. Das hatte zwar grundsätzlich gestimmt, aber auch ein Feigling kämpft zuweilen, wenn er sich im Vorteil wähnt. Im Dunkel der Gasse hatte Raven den Schützen ein zweites Mal seine Pistole heben sehen. Entweder hatte er schnell nachladen können, oder es war eine zweite Waffe. Auf jeden Fall hatte er den Arm ausgestreckt und aus unmittelbarer Nähe auf Ravens Kopf gezielt.